Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wieder ein Mittwoch. Wir begrüßen euch wieder eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Johannes und ich haben es uns wieder auf unseren gemütlichen Stühlen an der Bar gemütlich gemacht. Johannes, servus. Schön, dass du dich auch wieder hier eingefunden hast an der Bar.
Hallo Martin. Ja, es freut mich immer, hierher zurückzukommen und gemeinsam ein Gläschen Wasserstoff zu trinken.
Das, ja. Und das schmeckt uns jede Woche immer noch nicht besser.
Nee. Ja, also ganz so schlimm ist auch nicht. Vor allem, es gibt ja immer wieder neue interessante Themen. Und heute reden wir über eine Studie. Was gibt Schöneres, als über Studie, eine genau. Studie zu reden?
Wir hatten jetzt schon einige Wochen ja keine Studie mehr. Ich glaube, die letzte war, wenn ich mich richtig erinnern kann, die Neujahrsfolge, glaube ich. Da haben wir uns, glaube ich, den Clean Hydrogen Monitor vorgenommen. Und nachdem das jetzt schon, man kann sagen, ein Vierteljahr her ist, wird es aber jetzt wirklich höchste Zeit, jetzt mal davon wieder auf die Studie stürzen. Ja. Und du hast eine sehr schöne herausgesucht, Johannes, weil die nicht in die üblichen Jubelarien einstimmt bezüglich Wasserstoff, sondern im Gegenteil eine ziemlich wirtschaftliche Perspektive einnimmt und dann durchaus Bedenken anmeldet, was die Nachfrage oder die potenzielle Abnahmemenge von Wasserstoff in verschiedenen Sektoren angeht, weil die Preisfrage da möglicherweise der Anwendung im Weg steht.
Genau, die Studie kommt vom Fraunhofer Institut und die haben sich gefragt, wie sich wohl die Wasserstoffnachfrage in den verschiedenen Sektoren entwickeln wird unter der Annahme von verschiedenen Preisentwicklungen. Also je nachdem, so ungefähr, wenn Wasserstoff teuer ist, wie wird es dann wohl sich in der Industrie, in der Gesellschaft verbreiten, in verschiedenen Anwendungsbereichen und wie wird es sich verbreiten, wenn Wasserstoff billig ist?
Ja, genau. Und
ja, das war ziemlich interessant oder ist natürlich noch immer ziemlich interessant. Einmal natürlich, wie die das simuliert haben, wobei das nicht das Thema hier ist, sondern, oder was auch interessant ist, ist eben zu sehen, wie die verschiedenen Anwendungsbereiche auf den Wasserstoffpreis reagieren.
Ja.
Und da fallen Stichworte wie Preiselastizität oder was für Substitutionsanwendungen es gibt. Mhm. Und das fließt alles in diese Simulation ein.
Genau. Die Studie insgesamt, die ist ein Bestandteil eines Förderprojekts, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dem schönen Namen HIPET, H2 Potenzialatlas. Selbstverständlich, Johannes, haben wir jeder Name mit Hai vorne dran, das gehört in Deutschland.
Haben wir dann nicht gesagt, wir müssen immer was trinken oder so?
Ja, genau. Ja, genau. Das gehört in Deutschland auf jeden Fall dazu, sonst gibt es keine Förderung. Und hier ist es auch wieder der Fall. Und wie du schon gesagt hast, maßgeblich dann eben aufgesetzt von Fraunhofer Institut Zenn in der Mehrzahl, muss man sagen. Da sind nämlich beteiligt Fraunhofer ISI, Fraunhofer IEG und Fraunhofer ISE und zusätzlich noch weitere Spieler, nochmal so aufgezählt, auch die Ruhr-Universität Bochum ist dabei, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, und auch unsere Freunde von der DENA, von der Deutschen Energieagentur, von denen hatten wir ja vor einigen Wochen die Jeanette Uhlig hier zu Gast im Podcast. Die waren also auch beteiligt, jetzt glaube ich, weniger die Jeanette in Person, aber zumindest die DENA, die Deutsche Energieagentur, ist auch ein Bestandteil dieser Studie oder hat die Studie mit verfasst. Und die nennt sich formal Preiselastische Wasserstoffnachfrage in Deutschland, Methodik und Ergebnisse. Wir verlinken es natürlich wieder in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr jetzt einen auf Streber machen wollt sozusagen und hier jetzt gleich live überprüfen möchtet, ob das, was wir im Podcast jetzt dann erzählen, wirklich auch der Wahrheit entspricht und wirklich in dieser Studie auch so auftaucht, dann scrollt jetzt runter auf die Shownotes, klickt auf den Link, schaut euch das PDF an und vergleicht dann live mit dem, was der Johannes und ich erzählen.
Stellst aber hohe Anforderungen. Ja, müsst ihr jetzt immer die Seitenzahl dann angeben, ja, okay. Aussage. Auf Seite 35 steht. Gut, aber so ins Detail werden wir nicht gehen. Ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht die Seitenzahlen notiert bei meinen Notizen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, sich das anzuschauen. Vielleicht starten wir einfach mal mit diesen großen Randbedingungen, die natürlich immer existieren. Und da ist die Hauptrandbedingung zu sagen, wir müssen die Energienachfrage in Deutschland dekarbonisieren.
Ja.
Und die Energie, die da heute gefragt wird, die lassen wir erstmal konstant, glaube ich, war das. Oder im Prinzip sagt man nicht, oh, wir finden jetzt wahnsinnig tolle Innovationen und plötzlich reduziert sich die Energienachfrage um 20%, sondern wir nehmen das an, dass die im Prinzip so bleibt und sagen, das muss alles CO2-neutral werden. Und ja, basierend darauf wird dann simuliert über verschiedene Simulationsmodelle, auch verschiedene Simulationsmodelle für die verschiedenen Sektoren, wie die Nachfrage nach Wasserstoff auf das Preissignal reagiert. Und da arbeitet man, oder die Studienautoren haben mit verschiedenen Preiskurven gearbeitet, wo sie sagen, im Prinzip, es gibt was Teures oder eher teure Preiskurven und dann eher günstigere Preiskurven.
Ja.
Im Prinzip liegt man da in einem Bereich von, ich glaube, 50 Euro pro Megawattstunde ist dann quasi das ganz, ganz Billige, dann rauf bis auf mehrere 100 Euro pro Megawattstunde.
Genau. Speziell natürlich in den nächsten wenigen Jahren ist da die Spanne noch relativ groß, die angenommen wird. Also die Modellierung, die geht so richtig los, wenn ich das jetzt richtig überblicke, im Jahr 2025. Und da gibt es also so, ja, quasi dieses Billig-Szenario, wenn man es so nennen möchte, wo dann ein Wasserstoffpreis von unter 100 Euro pro Megawattstunde angenommen wird. Und im teuersten Szenario sind wir so bei 290 Euro pro Megawattstunde ungefähr.
Ja.
Und dann sinken da die Kosten über die Jahre hinweg. Und logischerweise, es nähert sich dann immer mehr an quasi. Also der Unterschied zwischen dem teuersten Szenario und dem günstigsten Szenario wird immer kleiner. Aber trotzdem gibt es auch im Jahr 2050, wo dann die Modellierung endet, erstmal eine relativ große Streuung, eben wie du es gesagt hast, zwischen diesen 50 Euro pro Megawattstunde und schon noch deutlich über 150, also eher so im Bereich 160, 170 Euro pro Megawattstunde im teuersten Szenario.
Und vielleicht noch, dass das ein bisschen plastischer wird, diese Megawattstunde Energie, das entspricht ungefähr oder ziemlich genau 30 Kilo Wasserstoff. Und daher kann man dann natürlich sagen, Kilopreis Wasserstoff irgendwie so von 1,50 bis zu 10 Euro. Oder 5, ja, 12, 15 Euro, je nachdem, bei welcher Preiskurve man jetzt ist.
Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen plastischer als diese Euro pro Megawattstunde, auch wenn in der Industrie natürlich mit Euro pro Megawattstunde gerechnet wird.
Genau. Man kann das mit den Euro pro Kilogramm ja ganz gut in Korrelation setzen mit dem, was wir ja schon einige Male im Podcast hatten, mit den Ankündigungen, zum Beispiel jetzt eben von Nel, schon ein paar Jahre her, beziehungsweise kannst du dich noch erinnern, wann wir mit dem Thorsten Herbert gesprochen haben, Johannes? Das mindestens schon ein Jahr her.
Ja.
Wo ja so als langfristiges Ziel eben 1,50 Dollar, glaube ich, pro Kilogramm ausgegeben wurde. Aber man kann natürlich jetzt mal ganz grob über einen groben Daumen sagen, ja gut, ein Euro ist ungefähr ein Dollar.
Ja.
Man liegt also in dem Ziel sozusagen, was die Industrie sich selbst sozusagen vorgibt, eher hier auf dem günstigen Szenario. Nicht im teuren Szenario, aber wir wissen alle, es könnten da verschiedene Sachen noch dazwischen kommen, warum die Industrie ihr Ziel nicht erreicht oder nicht so erreicht, wie man sich denkt. Und dann eben auch deutlich höhere Preise noch in Kauf genommen werden müssen.
Nichts ist so ungenau wie Prognosen für die Zukunft. Ein weiterer Aspekt ist da geht es um Großhandelspreise. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Also nicht der Preis vom Wasserstoff an der Zapfsäule, wenn man jetzt sein Wasserstoffauto betankt, sondern wirklich der Preis im Großhandel. Da kommen natürlich dann so Verteilung und Distribution dann noch oben drauf.
Ja.
Aber ja, nichtsdestotrotz, es gibt eine gute Indikation zumindest.
Ja.
Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite sagen, die Nachfrage in Deutschland, die bleibt gleich, so ungefähr, dann kommt man da natürlich auf Wasserstoffmengen, die irrsinnig hoch sind. Also da sagen die wirklich 40 Mal, die global installierte Elektrolyseurleistung von heute ist eigentlich notwendig, wenn ich dann Wasserstoff im großen Maßstab allein für Deutschland produzieren will.
Was jetzt auch nicht so besonders verwunderlich ist aus meiner Sicht, weil die installierte Elektrolyseurleistung ist überschaubar. Ich meine, es gibt hier und da mal einen.
Genau.
Aber zum Teil sind es dann irgendwelche Demo-Dinger auch, die jetzt nicht wirklich Leistung haben.
Allerdings muss man jetzt sagen, im Moment sind die Elektrolyseur Hersteller auf diese Menge ausgerichtet oder ja, haben halt bisher Mengen hergestellt, die für diese schönen Demonstrationsanlagen reichen. Und die müssten natürlich da massiv skalieren, wenn sie allein für Deutschland im Prinzip die weltinstallierte Leistung für 40-fach müssen in den nächsten 30 Jahren.
Ja.
Also, aber das ist jetzt nicht der Kern von dieser Studie. Die Studie sagt wirklich, ja, das Wasserstoff ist dann da, irgendjemand wird es schon herstellen und irgendwie wird man das alles aufbauen, sondern wie quasi unter der Bedingung, dass der Preis sich auf dieser Preiskurve bewegt, ist dann im Prinzip so viel Wasserstoff da, wie nachgefragt werden würde, um halt zu schauen, was würde denn wirklich in die Anwendung gehen. Und das ist jetzt vielleicht der Hauptteil unserer Episode. Natürlich, wer braucht den Wasserstoff?
Ja, genau. Ja, genau. Und wer braucht den Wasserstoff? Vielleicht da noch eine letzte Unterscheidung, eben eine zeitliche Unterscheidung. Es gibt zwei Zeithorizonte. Es gibt wieder mal das Jahr 2030 und auf der anderen Seite gibt es das Jahr 2045. Und wenn wir vielleicht zuerst mal sozusagen den Blick jetzt auf das Nahziel richten, auf das Jahr 2030, da gibt es dann eben Abnehmer, die Wasserstoff abnehmen, weil eben, ja, wie du es beschrieben hast, halt Wasserstoff angenommenerweise in ausreichender Menge erzeugt worden ist. Und dann kommt es eben auf den Preis an, wer letztendlich Wasserstoff abnimmt und wie viel. Und sehr witzig zu sehen oder sehr interessant zu sehen, egal wie teuer der Wasserstoff wird, es gibt einige Bereiche, die ihn abnehmen müssen.
Genau.
Die also nicht anders können. Sie müssen Wasserstoff abnehmen, um eben die Dekarbonisierung hinzubekommen, egal wie viel dieser Wasserstoff kostet. Und das ist logischerweise die Industrie, die ihn als Rohstoff abnehmen muss, die ihn zum Betrieb von Öfen abnehmen muss und die ihn im Umfeld von Dampf und Warmwasser abnehmen muss. Und da spielt es dann tatsächlich eben, wie gesagt, keine Rolle, wie viel er kostet, weil sie es einfach machen müssen, weil sie sonst nicht dekarbonisieren können.
Das ist dieses Stichwort Preiselastizität, beziehungsweise in dem Fall Preisunelastizität.
Ja.
Das heißt, der Preis macht eigentlich, da hat mit der Nachfrage gar nichts mehr zu tun. Das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt natürlich, weil die Studie geht natürlich davon aus, die Industrie wird dekarbonisiert und sie bleibt bestehen. Und da kann man natürlich entgegensetzen, das sagt auch die Studie im Nachgang, also nicht, dass die das irgendwie verheimlicht hätten.
Nein.
Dass natürlich, wenn die gezwungen werden zu dekarbonisieren, dann gehen sie vielleicht aus Deutschland weg in irgendein Land, wo sie billiger dekarbonisieren können. Also insofern ist die Preiselastizität vielleicht schon gegeben, wenn Wasserstoff wahnsinnig teuer in Deutschland wird und gleichzeitig dürfen sie kein Erdgas mehr nutzen. Dann werden sich wahrscheinlich einige Firmen überlegen, lass uns doch unsere Anlage zusammenpacken.
Ja.
Und wer weiß, in Dubai zum Beispiel aufbauen, weil da vielleicht Wasserstoff mit Photovoltaik ganz billig ist.
Ja.
Oder in Skandinavien, weil die mit Wasserkraft den Wasserstoff billig herstellen können.
Ja.
Diese Aspekte, die sind nicht betrachtet. Das ist natürlich auch sehr schwer, sowas irgendwie in einer Simulation zu betrachten. Ab wann lohnt sich's denn für eine Firma, die Anlage umzusiedeln? Das muss man einfach im Kopf halten, wenn man sich diese Ergebnisse anschaut.
Ja.
Das ist nicht zu 100% umsetzbar, dass man sagt, ja gut, dann baue ich halt einen Elektrolyseur und verkaufe das für 300 Euro pro Megawattstunde und irgendjemand wird es mir schon abnehmen. Ganz so einfach läuft es wahrscheinlich nicht.
Ist es dann tatsächlich nicht, nee, das ist richtig, aber so wie es jetzt hier in der Studie dargestellt ist, ist quasi jetzt, ja, sagen wir mal, der höchste Preis, der da jetzt mal betrachtet ist, sind für das Jahr 2030 252 Euro pro Megawattstunde. Mhm. Und da spielt eben nur die Industrie eine Rolle, wie gerade schon gesagt. Und das geht dann auch runter noch ab bis zu 177 Euro pro Megawattstunde. Und dann in der nächsten Stufe, die jetzt hier in der Studie dann 165 Euro pro Megawattstunde sind, wird dann hier in der Grafik, die ich jetzt gerade hier auf meinem Bildschirm habe, Johannes, plötzlich ein winziges, dunkelblaues, ja, wie nennt man so ein Eckchen dann plötzlich sichtbar, wo dann also für den Preis von 165 Euro pro Megawattstunde plötzlich Abnehmer aus dem Bereich von Kurzstreckenflug, Schiffsverkehr und Busverkehr und Schienenverkehr einsteigen, die also für diesen Preis sinnvollerweise Wasserstoff abnehmen können. Die Abnahmemenge aus der Industrie, die würde jetzt erstmal noch nicht weiter steigen. Die bleibt nahezu konstant, also auch bei den 165 Euro und auch bis runter noch zu den 140 Euro pro Megawattstunde. Aber die Verkehrsbereiche, die ich gerade genannt habe, wären da dann jetzt plötzlich im Bereich, wo sie einen Business Case hätten und zumindest eine im Vergleich zur Abnahmemenge in der Industrie kleine Menge an Wasserstoff abnehmen würden.
Genau. Das ist jetzt genau dieser Punkt wieder im Preiselastizität und so weiter. Ein Aspekt vielleicht, der mir jetzt auch noch gerade einfällt, zu diesem Thema Flug und Schiff, da wurde auch gesagt, dass im Prinzip, also da ist ja notwendig, dass man das mit erneuerbaren, ja, Brennstoffen im Prinzip dann betreibt, diesen Fuels of Renewable Origin. Und da sagen die, da ist halt jetzt am einfachsten, das mit biogenen Sachen, also Biogas im Prinzip zu machen und aus Biogas dann ja wahrscheinlich Kerosin zu erzeugen.
Ja.
Und deswegen taucht es in diesem Wasserstoffbedarf gar nicht so stark auf.
Ja.
Weil die eigentlich sagen, ja, die komplette Biomasseindustrie Deutschlands versorgt einfach nur die Flüge und Schiffe, die in Deutschland fahren. Da kann man natürlich auch wieder diskutieren und sagen, ja, wäre es nicht sinnvoll, diese Biomasse aufzuteilen. Dann würde aber sich in dieser Wasserstoffnachfrage im Prinzip ein bisschen was verschieben. Und man würde jetzt ja von dem einen Balken was wegnehmen und dann dem anderen Balken zuschlagen.
Ja, genau. Bemerkenswerterweise auf dieser ganzen Modellierung für das Jahr 2030 tauchen PKW und LKW überhaupt nicht auf. Selbst wenn wir im günstigsten Szenario unterwegs wären, würde eine sehr große Menge von der Industrie abgenommen werden und auch ein kleiner Anteil, wie gesagt, eben im Flug, im Schiffsverkehr, im Busverkehr, im Schienenverkehr, aber null im PKW-Bereich und im LKW-Bereich. Und die Argumentation ist für die Studie nachvollziehbar oder richtig sozusagen, weil gesagt wird ja, es gibt ja eine Alternative für PKWs und für LKWs, nämlich die direkte Elektrifizierung, eben halt die Batteriemobilität. Und da hat die Studie jetzt keinen Fehler sozusagen gemacht, aber man muss natürlich schon die Frage stellen, existiert diese Alternative wirklich? Weil wir wissen alle, die Ausbauthematik der Infrastruktur, gerade was dann schnelle Ladestationen im LKW-Sektor angeht, die ist in Frage zu stellen. Ob es da wirklich gelingen kann, halt bis zum Jahr 2030 so viele, so leistungsstarke Ladestationen an den LKW-Rasthöfen und wo immer sie gebraucht werden, aufzustellen, um wirklich halt die LKWs, die mit Batterie unterwegs sind, auch tatsächlich laden zu können. Die Studie fußt, wie gesagt, auf der Annahme, dass die Energie, die gebraucht wird, auch zur Verfügung steht. Und das trifft sowohl auf den CO2-Bereich zu, halt wie auf den Strombereich. Aber wenn man sich das dann natürlich überlegt, ja, ist das wirklich realistisch, kommen da natürlich Fragezeichen hinzu. Man kann natürlich auch sagen, ja, ist es realistisch, dass so viel H2 zur Verfügung steht. Die Ausbaumengen, die dazu nötig sind, jetzt was die Elektrolyseleistung angeht, die hast du erwähnt, ist natürlich auch mit Fragezeichen zu versehen, aber halt auch die Ausbauperspektive, was die Ladestationen angeht, die ist auch mit mindestens einem großen Fragezeichen zu versehen.
Ja, und dann kommen natürlich wieder diese Kopplungseffekte ins Spiel, wo man es natürlich auch sagen kann, ja gut, wenn Wasserstoff teuer ist, ist es nicht eine Motivation, mehr Elektrolyseuranlagen zu bauen? Und dann steigt potenziell der Strompreis, weil die Nachfrage nach Strom stärker steigt. Also da ist nicht, also das ist natürlich ein komplexes System, dieses ganze Energienetz in Deutschland. Und da wird es auf jeden Fall solche Kopplungseffekte geben. Die Frage ist halt dann wieder, wie intensiv sind die? Also gerade wenn ich dann wirklich sage, oh, jetzt kriege ich hier für meinen Wasserstoff, keine Ahnung, wirklich diese 250 Euro pro Megawattstunde, dann baue ich ja Elektrolyseure am laufenden Band auf, weil ich mich da dumm und dämlich verdiene. Und dann ist natürlich die Frage, macht es was aus auf den Strompreis? Und gerade weil dann macht es natürlich auch Sinn, nicht nur Überschussstrom zu nutzen, sondern im Prinzip jeden Strom zu nutzen. Und solche Effekte, die konnten eigentlich nicht wirklich beachtet werden, weil das in der Simulation natürlich nicht geht.
Ja, und zusätzlich, wir sehen das gerade in der aktuellen Situation, hat man ja immer noch sozusagen auch die Möglichkeit oder die Ungewissheit auch, dass es politisch irgendwelche Maßnahmen gibt, auch dass wieder halt irgendwelche, keine Ahnung, wie es dann genannt wird, halt die Wasserstoffpreisbremse reingehauen wird in ein paar Jahren oder wie auch immer.
Ja, und Gewinnabschöpfung von den bösen Elektrolyseurbetreibern.
Und unsere ganzen schönen Modellierungen halt damit im Eimer sind. Sowas hat man natürlich auch immer noch als Risiko. Und das kann natürlich in so einer Studie nicht berücksichtigt werden oder in so einem Modell nicht berücksichtigt werden, ist selbstverständlich nicht. Aber man kriegt mal einen guten Überblick, wenn wirklich sozusagen wir im Schlaraffenland wären und alles, was gebraucht wird, wirklich auch so zur Verfügung steht, wie sich dann die Situation darstellen würde. Und vielleicht noch ein letzter Blick, Johannes, jetzt auf das Jahr 2045, weil das ist dann ja auch interessant, wie sich dann die Situation verändert hat. Natürlich, wie ganz am Anfang gesagt, die Preise sind bis dahin nochmal erheblich gesunken. Wie gesagt, wir erreichen dann im günstigsten Szenario eben die 50 Euro pro Megawattstunde. Und dann ist natürlich auch die Abnahmemenge oder die H2-Nachfrage viel, viel höher als noch im Jahr 2030. Also rein von dieser Skala in der Grafik sieht man das ganz gut. Im Jahr 2030 hat sich diese Nachfrage hier auf einer Skala jetzt bis maximal so 170 Terawattstunden oder sowas bewegt. Und dann im günstigsten Szenario im Jahr 2045 haben wir dann schon Nachfragemengen von knapp 500 Terawattstunden. Das heißt, da ist man natürlich dann nochmal im Faktoren einfach hochskaliert. Und hat aber nach wie vor mit Abstand die größte Abnahmemenge in der Industrie.
Ja.
Also selbst in diesem günstigeren Szenario, wenn man da noch den gelben Balken der Industrie mit dazu schlägt, auch der auch im Jahr 2030 noch gar nicht aufgetaucht ist, die Energieumwandlung, hat man also mit Abstand den größten Teil der Nachfrage wieder in der Industrie verortet.
Und vielleicht als kurze Zusammenfassung der Studie ist die Message, dass man sich hauptsächlich um genau diese Industrieanwendung kümmern soll. Die werden da als No-Regret-Anwendungen bezeichnet.
Ja, also, da macht man nichts falsch sozusagen.
Genau, da kann man im Nachhinein nicht sagen, hätten wir doch irgendwie den Wasserstoff für was anderes genommen, weil es keine Alternative gibt. Da muss Wasserstoff hergenommen werden. Und da sieht man, es ist nicht nur irgendwie so ein kleiner Teil, irgendwie 10%, sondern diese No-Regret-Anwendungen sind eigentlich der Hauptteil der zukünftigen Wasserstoffnachfrage. Und da ist dann wirklich auch sozusagen als Hinweis an die Politik mitgegeben, dass man schauen muss, dass man das eben sinnvoll unterstützen muss und leiten muss, weil da gibt es keine Alternative.
Und zum Verkehrssektor nochmal, PKW und LKW, ich denke, das ist einfach so der Sektor auch, der den meisten von uns so ein bisschen so halt am geläufigsten ist, halt rein, weil man auch damit selbst in Berührung kommt, zumindest im PKW-Bereich. Sagt die Studie im Endeffekt, Da sind Maßnahmen schön und gut und vielleicht auch richtig. Aber es gibt eben diese Alternative der direkten Elektrifizierung, eben halt der Batteriemobilität. Und es gäbe so zumindest theoretisch eine Alternative zur Wasserstoffwelt für diese Anwendungen. Und man könnte sozusagen jetzt als Politik auf die Idee kommen, ja, ich fördere in diesen Bereichen jetzt eher die Batterie und sorge dafür wirklich, dass da Ladestationen ausgebaut werden, auch dass da wirklich genügend Strom, genügend elektrische Leistung zur Verfügung steht, um im großen Stil eben dann auch Batteriefahrzeuge sowohl im Pkw-Bereich als auch im Lkw-Bereich laden zu können, dass wir da halt genügend Energie haben und hätten damit eine sinnvolle Alternative zum Wasserstoff, wenn ich davon ausgehe, dass wir den allergrößten Teil vom erzeugten Wasserstoff sowieso für die Industrie verbrauchen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist natürlich immer die Abwägung, ja, ist das wirklich realistisch? Kann ich an dem Autobahnrasthof halt irgendwo im Niemandsland in Niedersachsen so viele schnellere Stationen für LKWs aufstellen, dass die dass die Batteriemobilität da sinnvoll funktioniert?
Ja, genau. Und natürlich ist ein Punkt, die Realität ist immer anders als die Prognose. Das heißt, in 10, 20 Jahren werden wir sehen, wie sich das dann wirklich entwickelt hat.
Man wird sich in 20 Jahren halt wie so oft, so wie es jetzt ja auch gemacht wird, dann auf Twitter halt über diese Studie lustig machen. So wie man sich jetzt gerade über diese Club of Rome-Studie mit den Grenzen des Wachstums gerade lustig macht. So wird man sich wahrscheinlich in 20 Jahren über solche Studien hier lustig machen. Aber wir werden sehen, wohin uns die Realität führt. Und dass nicht alles so eintritt, wie es dann hier modelliert ist, ja, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Deshalb ist es ein Modell, weil man eben nichts Genaues weiß.
Ja, genau. Und bevor wir jetzt noch weiter in die Details der Studie eintauchen, die Zeit ist schon wieder über ihre Grenzen hinweggeschritten.
Ja, wir sind ganz schön ins Quatschen gekommen, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja. Daher, wenn ihr noch irgendwelche Zusatzdetailfragen habt, dann schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine Nachricht über das Kontaktformular auf www.hydrogenbar.de und dann können wir gern nochmal im Detail diskutieren.
Genau. Aber wie gesagt, die Links sind auch alle vorhanden, wenn ihr es euch selbst durchlesen wollt. Und ansonsten, ja, haben wir euch lang genug belästigt wieder in dieser Woche. Und freuen uns aber natürlich trotzdem, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid für eine neue Folge, für ein neues spannendes Thema. Nächsten Mittwoch online.
Bis dahin, eine schöne Woche.
Macht's gut. Bis dahin.
Ciao.